Knochenbrühe ist eines der ältesten Lebensmittel der Menschheit, seit Jahrtausenden in vielen Kulturen zubereitet. Jamino bringt dieses traditionelle Ernährungswissen zurück in den Alltag mit dem Jamino Knochenbrühenkonzentrat. Das ist echte Knochenbrühe in konzentrierter Form. Einfach einen Teelöffel in heißes Wasser einrühren, fertig. Traditionell 20 Stunden aus 100% Bio-Rinderknochen vom Weiderind geköchelt. So, wie es schon frühere Generationen gemacht haben, nur alltagstauglich als Konzentrat. Die Leitidee lautet: Knochenbrühe mehr als Kollagen. Knochenbrühe enthält von Natur aus Kollagen, Gelatine, Aminosäuren und Mineralstoffe. Also eine Whole Food Matrix statt eines isolierten Einzelstoffs. Du kannst das Konzentrat als herzhafte Tasse Brühe trinken oder als Basis für Suppen, Soßen, Risotto oder Eintöpfe nutzen. Der Geschmack ist dezent rindfleischig, wohltuend und unkompliziert. Entdeckt jetzt das Jamino Knochenbrühenkonzentrat.
Ja, ich würde es lieber selber marinieren. Oder wenn man halt wirklich den Schlachter kennt und weiß, wie er das macht, ob er das mit Geschmacksverstärkern, mit welchen Gewürzen er das macht. Das ist immer so die Frage, kann ich mich darauf verlassen? Ich will das selber mit Kräutern marinieren. Das schmeckt im Zweifel besser, ist auch gesünder. Und man muss auch sagen, dass diese Marinade aus jetzt mediterranen Kräutern, was immer man da auch reintun kann, Rosmarin, Pfeffer, Cayennepfeffer, Knoblauch und schön lange einlagern, dass man weiß, dass man damit die Entstehung von krebserregenden Substanzen um 70-80% reduzieren kann. Und das ist richtig viel. Das ist richtig viel.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Die Grillsaison ist eröffnet, das merkt man spätestens, wenn man die Nase in die Luft hält, weil überall riecht's nach Bratwurst und nach Grillanzünder. Und aus diesem aktuellen Anlass wollen wir mal schauen, wie kann ich eigentlich Grillen einigermaßen gesund veranstalten und gestalten. Und deswegen habe ich mir Matthias Riedel eingeladen. Hallo Matthias.
Ja, hallo Elisabeth.
Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge. Matthias, stelle ich euch kurz vor, wer ihn nicht kennt, er ist Ernährungsdoc, er ist ärztlicher Direktor des Medicum Hamburg, außerdem Geschäftsführer der MyFoodDoctor-App und er ist Chefredakteur der Zeitschrift Ist Dich Gesund und jetzt in der 101. Folge mein Gesprächspartner. Ja, Matthias, Grillen, da kommen die Männer meistens so richtig in ihr Element,
Wahnsinn, ne?
Oder?
Ja.
Das ist immer noch sehr Männerdomäne.
Ab 24 Grad scheint das der Standardgeruch in den Dörfern und Vorstädten zu sein.
Mhm.
Oder Balkonen.
Ja,
ist das in Domäne,
ist seltener.
Ne?
Ja, irgendwie schon. Also nicht, dass Frauen das nicht können. Natürlich können die das auch. Aber das ist immer was, wo Männer gerne mal richtig Geld ausgeben und die großen Grills hinstellen.
Ja, diese großen Dampfmaschinen,
genau.
2 Meter lang. Ja.
Das bringt mich gleich mal zur ersten Frage. Was ist denn besser? Gas ist ja sehr in, Elektro gibt es auch. Und natürlich, es gibt die, die wirklich auf die Holzkohle schwören.
Ja, also tatsächlich nach den Daten und das Bundesamt für Risikobewertung sagt, ja, es ist besser, ein Elektro- oder ein Gasgrill zu verwenden, weil einfach durch die Art des Grillens weniger krebserregende Substanzen entstehen. Das ist derzeit so der Stand. Aber es gibt halt viele, die sagen auch, na, also mit so einem Holzkohlegrill, das ist irgendwie eine andere Stimmung und das dampft und es schmeckt irgendwie auch anders. Aber das, da muss man seine Entscheidung treffen. Aber das ist was Religiöses teilweise, weil die Leute sind dann Fans von Gasgrills. Da kann man es halt schön regulieren.
Mhm.
Gibt's überall Thermometer an diesen Grills. Und aber das wäre tatsächlich auch die gesündere Variante. Es gibt noch eine andere Variante, die wenig gebraucht wird. Und zwar das ist der Senkrechtgrill. Also du nimmst dann, normalerweise liegt ja der Grillkram, also die Holzkohle unten. Wenn du das jetzt in eine Grillkammer einschließt mit Gittern und aufrecht hinstellst, dann hast du sozusagen eine Wand, die links und rechts glüht. Und dann kannst du links und rechts davon Grillgut einhängen Und wenn was runter tropft, tropft es runter, aber nicht in die Glut. Das ist nochmal eine Alternative. So grille ich, wenn ich mal grille. Ich grille relativ selten, vielleicht 2-3 Mal im Jahr, wenn wir Gäste haben. Und meist bleibt ja noch irgendwas übrig, was man dann einfriert. Und das reicht dann eigentlich auch wirklich für den Rest des Jahres.
Ist aber ein seltenes Modell, oder? Ja. Habe ich im Baumarkt noch nicht gesehen.
Genau. Ich habe damals, weil ich mich so gefreut habe, vor 30 Jahren, muss ich sagen, gleich 2 gekauft. Und mein letzter, den habe ich jetzt schweren Herzens, also den vorletzten, habe ich jetzt schweren Herzens in den Müll getan, weil meine Frau sagte, nee, also wir kriegen jetzt Gäste. Und den möchte, er wird ja sowieso, wurde immer belächelt, weil er ja auch dann schon rostig war und ziemlich verbogen. Und aber den sollte ich jetzt wegschmeißen, das habe ich auch gemacht. Ich bin nicht gerade gut im Wegschmeißen. Und und habe den neuen, den ich von seit 30 Jahren einlager, rausgeholt. Und der muss jetzt dann 30 Jahre halten. Ich habe den auch noch nicht wieder irgendwo gesehen, dabei ist es eine super Alternative. Mhm. Und ist klein. Und man hat eine ganze Wand voller glühender Kohle und es ist irre schnell fertig. Und es, man, wenn man daneben sitzt, kann man das wirklich gut regulieren, dass es nicht anbrennt.
Ich kenne das, glaube ich, nur aus Portugal. So die grillen so Hähnchen so in Schmetterlings, in dieser Schmetterlingsvariante, so aufgeschnitten an diesen glühenden Wänden, also Holzkohle.
Ja, das genau.
Frango Asado ist das immer. Ja. Das schmeckt unglaublich gut.
Ja, was die Portugiesen gut können, ist grillen. Mhm. Ja, das ist halt.
Sardinen können die auch grillen.
Ja,
oh, lecker.
Genau, ja. Weil da ist ja so eine Hausausstattung gehört sich in Portugal halt immer mit Grillplatz, mit festgemauertem Grillplatz. Das ist irgendwo sowas wie ein Kulturgut, keine Ahnung. Aber das können sie tatsächlich auch gut. Mhm. Und das kann ich nicht so gut. Also gerade frisch grillen finde ich schwierig.
Das darf ich gar nicht, weil dann ist der Grill kontaminiert. Das will mein Mann nicht. Der will das, will kein Fisch auf dem Grill, wo dann später Fleisch und Gemüse drauf
ist. Ah, okay, okay.
Also
okay.
Das muss ich direkt im Restaurant essen. Okay. Jetzt gibt es ja immer diese Grillschalen aus, das ist immer so dünnes Alu. Soll man sowas benutzen oder direkt auf dem Grill? Direkt auf dem Rost schmeckt es eigentlich besser.
Also das ist jetzt tatsächlich eine Entscheidung. Ja, direkt auf dem Rost schmeckt es besser, aber dann haben wir wieder das Problem, dass von dem Grillgut Saft, Reste in die Grillkohle tropfen und dann entstehen halt krebserregende Substanzen. Ja, das ist der Nachteil. Diese Pfannen sollen das aufhalten. Das Problem ist, dass aus diesem Aluminium Gitterpfannen tatsächlich Aluminium ins Grillgut übergeht, weil salziges und saures und scharf gewürztes nimmt dann besonders das Aluminium raus und Aluminium ist halt nicht gut für den Körper, nicht gut für die Nieren und wir sollten es meiden.
Also sollte man die gar nicht benutzen?
Nein, eigentlich nicht. Ich benutze es nicht, würde es nicht benutzen. Mhm. Man reduziert vielleicht krebserregende Substanzen, handelt sich aber dafür ein, Aluminium vermehrt aufzunehmen. Es gibt die auch wiederverwertbar aus Stahl, also aus Metall.
Ja.
Dann muss man sie hinterher putzen. Mhm. Da umgeht man dieses Aluminiumproblem. Mhm. Aber hat dann auch eine Reduktion der krebserregenden Substanzen. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal überlegen würde, wenn ich jetzt meinen Senkrechtgrill nicht hätte, wo du darüber nachdenkst, ja, dann würde ich tatsächlich auch nicht mit Grillkohle grillen, wo es in die Grillkohle reintropft, weil ich es nicht ertragen würde. Das würde ich nicht gut finden, denn ich sehe den Rauch und ich weiß, jetzt entsteht hier gerade krebserregende Substanzen. Das würde mir keinen Spaß machen. Ich würde wahrscheinlich dann tatsächlich mit dem Gasgrill grillen. Ja.
Jetzt hast du gesagt, Alu-Schalen sind nicht günstig. Wie ist, häufig werden ja auch Lebensmittel in Alufolie eingepackt. Gleiches Problem?
Gleiches Problem.
Okay.
Unsitte, ganz schlimm. Es gibt auch Backbleche in der Backindustrie aus Aluminium oder beim Bäckerhandwerk. Ich hoffe, das gibt's nicht mehr, aber ich habe es noch gesehen. Und das ist auch nicht gut. Wenn ich jetzt mein Laugenbrötchen auf so einem Aluminiumblech und wenn ich jetzt mal daran denke, dass ich früher, als ich mit dem Fahrrad und losgefahren bin und so Touren gemacht habe mit Zelt und Gaskocher, da habe ich einen Aluminiumtopf gehabt und dem habe ich dann Essen gekocht. Ja. Also grauenhaft, mag ich gar nicht dran denken. Und es gibt ja auch manche Völker, die kochen immer noch mit Aluminiumgeschirr. Mhm. Das ist nicht gut.
Wenn man an der Theke im Supermarkt oder beim Schlachter guckt, dann ist ja ganz viel Fleisch jetzt mariniert.
Ja.
Was hältst du von diesen Marinaden?
Ja, ich würde es lieber selber marinieren. Oder wenn man halt wirklich den Schlachter kennt und weiß, wie er das macht, ob er das mit Geschmacksverstärkern, mit welchen Gewürzen er das macht. Das ist immer so die Frage, kann ich mich darauf verlassen? Ich will das selber mit Kräutern marinieren. Das schmeckt im Zweifel besser, ist auch gesünder. Und man muss auch sagen, dass diese Marinade aus jetzt mediterranen Kräutern, was immer man da auch reintun kann, Rosmarin, Pfeffer, Cayennepfeffer, Knoblauch und schön lange einlagern, dass man weiß, dass man damit die Entstehung von krebserregenden Substanzen um 70-80% reduzieren kann. Und das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Ich habe nachher noch mal eine Studie, da weise ich schon mal drauf hin, also alle dranbleiben, eine Studie, mit der ich noch einen Tipp habe, okay, die krebserregenden Substanzen zu reduzieren oder die krebserregende Wirkung vom Grillen zu reduzieren. Und ich meine 80%.
Ist viel.
Das ist Wahnsinn, ne?
Mhm. Ja. Jetzt, wenn man in den Parks guckt, dann sieht man ja immer die Überreste und da sind oft noch die Einweggrills dabei, obwohl die ja eigentlich verboten sind. Ja. Darf man in den wenigsten Parks, jedenfalls in Hamburg, darf man sie nicht benutzen. Trotzdem werden sie benutzt, sie werden auch verkauft. Das sind immer so flache Schalen, da ist die Grillkohle direkt da drunter, das zündet man dann an und oben drüber ist so ein billig Rost. Da ist natürlich die Grillkohle sehr direkt am Grillgut.
Also schlimmer geht's nicht, ne? Also liegt das Fleisch in der glühenden Kohle. Mhm. Hast du damit mal gearbeitet? Hast du sowas mal benutzt?
Natürlich habe ich das auch früher, als ich jung war.
Als du jung warst.
Ja, natürlich. Und? Da war das noch nicht verpönt. Nee. Ja, also mehr als ein paar kleine dünne Würstchen man da sowieso nicht. Nee. Weil das ist so kurz, diese Glut, dass kriegst du gerade irgendwie mal 10 Würstchen.
Richtig. Mehr nicht. Das ist schon viel. Also ich glaube, ich habe da so viel nicht mal geschafft.
Okay.
Ich fand das sehr, sehr unbefriedigend. Einmal habe ich das gekauft und das war wirklich schnell abgebrannt. Und heiß war es auch nicht mehr. Das Problem ist, dass die dann auch in den Parks schnell mal so liegen gelassen werden. Mm. Und dann tapsen da kleine Kinder rein. Wir hatten gerade in Hamburg wieder den Fall eines Kindes. Das ist noch ein weiteres Problem. Mm. Ja. Und auch dieses Wegschütten von Kohle in Parks, das ist schlimm. Nee, also das ist tatsächlich Müll. Im doppelten Sinne, es ist Müll, der nachher viel Müll, der übrig bleibt. Und man kann damit nicht wirklich grillen.
Das ist sowieso immer das Erstaunliche, dass wenn Leute eben im Park grillen, sie alles dahin schleppen können. Das scheint keine große Mühe zu machen, aber irgendwas davon an dem Müll wieder mit zurückzunehmen, das ist völlig ausgeschlossen.
Das ist ja leichter geworden, aber trotzdem scheint es psychisch schwerer geworden.
Ja, scheint so. Also das ist echt so ein Dauerthema. Mhm. Ich habe ja vorher gesagt, man riecht ja nicht nur, dass gegrillt wird jetzt draußen, sondern riecht ja immer diesen Grillanzünder.
Ja.
Also das sind oft Würfel, manche machen es mit Spiritus und setzen sich gleich selber in Brand. Mhm. Was hat's denn mit diesen Grillanzündern an sich?
Also
diese, sind die gesund? Sind die ungesund? Verbrennt das, bevor dann das?
Also die draufkommt? Ja, diese Flüssiggrillanzünder. Ganz ehrlich, das finde ich extrem. Ich traue mich das nicht, weil tatsächlich diese flüssigen Grillanzünder, die verdunsten ja und unter ungünstigen Verhältnissen kann es zu Stichflammen oder zu explosionsartigen Bränden führen, bei der im Zweifelfall jemand zu nah dran steht und oder noch schlimmer, vielleicht sogar sich das auf den Körper gekleckert hat und brennt dann. Brandverletzungen sind ein derartiger Horror, entstellend, irre schmerzhaft, langwierig in der Behandlung, dass ich die flüssigen Grillanzünder, das sind mögliche Molotow-Cocktails. Ich würde es nicht verwenden. Ich würde halt die Trockenanzünder verwenden und auf Flüssiganzünder zu verzichten. Das ist natürlich eindrucksvoll, wenn man das da drauf sprüht und zündet es an und das Ganze geht in so einer fürchterlichen Explosion unter und hinterher brennt es. Aber Gott, oh Gott, das ist ja riskant. Ja, also
aber auch diese Würfel, die sind so komische Paraffinwürfel oder sowas, die stinken ja auch zum Himmel.
Die stinken sehr. Ne?
Ja.
Da warte ich auch lieber ab, bis sie weg sind. Ich nehme so kleine Holzanzünder.
Ach so, okay.
Aus,
ja, ich habe einen Gasgrill. Also wir haben ihn auch noch nicht rausgeholt. Das ist ja irgendwie, ich finde das sauber. Also das sauber machen muss ich nicht machen, macht mein Mann.
Ja.
Aber es ist echt ganz schön aufwendig. Das macht man eigentlich nur, wenn man Besuch hat. Da lohnt sich das so. Für zwei Leute finde ich es fast zu aufwendig. Das Putzen, nicht das Grillen.
Du hast völlig recht. Und das ist auch nochmal, um auf meinen Senkrechtgriller zu kommen. Tatsächlich ist es so, der muss nicht geputzt werden. Ja? Du hast
Du
hast nur diese Roste, wo du das Grillgut einklemmst und das tust in den Geschirrspüler. Mhm. Und das brennt halt runter und du machst unten, damit, wenn das da reintropft, das machst du Sand und den schmeißt du in den Mülleimer, den Sand, fertig. Also da muss man nicht viel putzen.
Das muss ich mal googeln.
Ja, ob es sowas noch gibt.
Ja. Eigentlich wäre das ja vernünftig. Also stattdessen gibt es diese Wahnsinnsgerätschaften, wo du immer denkst, auf welcher Terrasse, in welchem Garten soll das eigentlich Platz haben? Also, es sei denn, du hast 1000 Quadratmeter und kannst das Ding irgendwo
richtig, wenn das Grillen hieße, würde ich nicht grillen, weil mir das ist mir zu aufwendig. Und die Putzerei in der Erde,
das glaube ich.
Das finde ich, das tut mir leid. Ja, das.
Warum entstehen oder wie entstehen beim Grillen diese krebserregenden Stoffe? Einerseits, weil natürlich die Flüssigkeit in die Glut tropft und das dann verdampft und das ist dann der Qualm, oder was genau macht das so kritisch?
Genau, also
kritisch?
Einmal verbrennt das Grillgut, also gerade schwarze oder zu stark gebräunte Stellen, die enthalten sehr viel von den krebserregenden Substanzen. Und es ist halt die Kombination von Fleisch, Fett und großer Hitze zusammen mit Verkohlung. Und daraus wird die Entstehung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, das kürzen wir dann immer mit ab als PAK oder HAAs, das sind die heterozyklischen aromatischen Amine, die HAAs. Und diese Gruppen, das sind Überbegriffe, die verursachen bei uns Krebs, und das ist eine direkte Folge von zu starkem Erhitzen, zu starker Hitze und auch zum Teil Verkohlung.
Mhm. Ich weiß ja, du bist ein großer Verfechter von Gemüse auf dem Grill.
Mhm.
Passiert das da weniger stark?
Ja, das passiert da weniger stark, aber auch da sollte man darauf achten, dass das Gemüse nicht verkohlt.
Mhm.
Also verkohlt ist es immer ungünstig.
Hast du vielleicht so, ich liebe ja so kleine Listen, 5 Tipps für gesundes Grillen?
5 Tipps für gesundes Grillen. Ja.
Ja?
Also, ja, also ich hätte sogar eher mehr.
Ja, ich nehme auch 10.
Dann nimmst du auch 10. Also, wichtig wäre, nichts in die Glut tropfen lassen. Mhm. Ja. Das ist Regel Nummer 1. Und wie man das, das muss man sich überlegen, wie man das hinbekommt. Ganz schlimm ist dann, wenn dieses Fett eben auch noch anfängt, sich zu entzünden und selber eine Flamme verursacht. Dabei entstehen PAKs dann im Grillgut. Dann würde ich, zweiter wichtiger Tipp, aus gesundheitlichen Gründen, Elektro- und Gasgrill eher bevorzugen. Ich würde wahrscheinlich einen Elektrogrill nehmen. Die haben auch so eine kleine Schale drunter, dass das nicht anbrennt. Das ist auch relativ einfach und das kann man auch einfach reinigen. Also es würde meinem Naturell entgegenkommen. Okay. Und was man nicht grillen darf, ist gepökeltes Fleisch. Das sehe ich immer wieder, dass das das ist noch schlimmer, weil dabei entstehen gesundheitsschädliche Nitrosamine.
Mhm.
Und wichtig ist, langsam garen zu lassen, also nicht bei größter Hitze, dann ist es am Rand dunkel, aber innen vielleicht noch nicht richtig gar. So, und dann kriegen wir auch ein hygienisches Problem. Außen ist es vielleicht schon zu braun, innen noch nicht richtig gar, weil nämlich Fleisch kann natürlich auch, oder Würste können auch, gerade bei falscher Lagerung, wenn ich das noch ewig herumschleppe in den Park und dann ist es 25 Grad, können Keime entstehen, bei denen man Durchfall oder Schlimmeres bekommt. Und ganz wichtig, Fleisch ist kontaminiert mit Salmonellen oder mit anderen Keimen. Gerade Kinder, Schwangere und Immungeschwächte sind dann gefährdet. Deshalb muss man extrem Hygiene einhalten, wenn man Fleisch grillt. Das heißt, alles, was mit Fleisch Kontakt hat, ist kontaminiert. Das gilt für die Verpackung. Die muss sofort entsorgt werden, dass sie da nicht vor sich hin tropft in der Küche und die Oberflächen kontaminiert. Ich muss mir überlegen, die Gabel, der Teller, der damit mit dem ungegrillten Gut Kontakt hatte, der muss weg, sofort weg. Und wenn das Grillgut fertig ist, wenn es wirklich durchgegart ist, dann kommt es auf einen separaten Teller, der sauber ist. Und ich nehme nicht dieselbe Gabel, mit der ich das rohe Grillgut auf den Grill gemacht habe, sondern ich nehme eine Grillgut, eine Fertiggrillgutgabel, weil ich sonst das Grillgut wieder kontaminiert würde.
Ja. Ja.
Das ist total wichtig, es wird kaum beachtet. Und wie viel hatten wir jetzt? Fünf?
Vier,
ja, glaube ich. Hast du noch einen?
Ja, ich will auch noch alle, die du hast.
Gut, okay, dann haben wir noch mehr. Also, am besten eine Metallgrillschale verwenden und keine, das wäre der nächste Tipp, kein Aluminium bitte raus, auch nicht hinterher zum Verpacken von dem fertig gegrillten und auch zum Einfrieren. Wenn man Aluminium verwendet, dann lieber noch ein bisschen Backpapier drum machen, damit es nicht direkten Kontakt hat. Eine Marinade bitte selber machen, weil damit können wir bis zu 80% der krebserregenden Substanzen reduzieren. Das macht Grillen enorm gesünder, wirklich enorm gesünder. Und ganz wichtig, lieber langsam garen lassen, nicht zu nah, nicht zu stark in die große Hitze und durchgaren lassen, um halt etwaige Kontaminierung nicht spüren zu lassen. Und dann finde ich auch ganz wichtig, möglichst großen Abstand von der Grillkohle, sich langsam rantasten. Denn wenn man feststellt, das war jetzt doch zu nah, hups, dann ist es schwarz, aber noch nicht richtig durch. Und wie kriege ich das denn jetzt noch gesund durch? Ja? Also lieber aus der Kälte ganz langsam rantasten, lieber mit niedrigeren Temperaturen. Das macht es allemal gesünder und bekommt dem Fleisch dann auch besser.
Und wenn es kein Fleisch sein soll, was würdest du sagen, eignet sich am besten? Welches Gemüse?
Also ich finde ja so Grillspieße mit Grillkäse toll, mit Pilzen, mit Paprika finde ich super und Zwiebeln auch das finde ich Zucchini auch dran. Mhm. Also das finde ich so als Spieße und das mit einer schönen Soße dann zu essen, das ist total lecker.
Eine Frage noch, die ich vorhin vergessen habe. Ganz beliebt ist ja der Aufguss mit Bier.
Ja.
Da schreist du jetzt gleich, oder?
Ja, nein.
Muss nicht.
Ja, nee. Gibt's keine Empfehlung.
Ja, okay. Warum macht man das? Wegen der Bräune? Weil das Süße im Bier irgendwie dann besser.
Also ja, Zucker. Wenn du in deine Marinade noch ein bisschen Zucker reinmachst, dann wird es brauner, sieht brauner aus und kommt vielleicht auf den Geschmack zugute. Das kann man machen für die Marinade. Aber ja. Das hat jetzt keinen gesundheitlichen Vorteil.
Okay. Dann in Maßen grillen, habe ich verstanden. Dann kann man es schon mal machen und nicht immer, bis es schwarz wird.
Genau. Und ist die Frage, muss man so viel Grillfleisch auf einmal essen?
Ja.
Besteht dann die Mahlzeit nur noch aus Fleisch?
Ja, ja.
Das ist halt die Frage. Ne?
Nein, besteht nicht, weil wir haben nachher auch ein schönes Rezept für einen wunderbaren Salat dazu.
Genau. Also Grillen hört sich ja immer so an, es muss dann Fleisch geben.
Aber es kann gerne ein bisschen dabei sein.
Es kann Fleisch dabei sein und wir müssen uns doch überlegen, leckeres Brot, finde ich. Mhm. Vielleicht auch ein Tzatziki dazu, selbst gemacht. Mit ein bisschen Dill sogar noch. Und Salat. Natürlich, das müssen wir uns gleich nochmal angucken, was wir dazu empfehlen. Und ich habe eben auch noch eine Studie mitgebracht. Wollen wir erst die Studie machen?
Ja, gerne.
Ja.
Ich wollte noch sagen, das Allerwichtigste ist, dass man vorher guckt, wenn man Gasgrill hat, ob man eigentlich noch genug Gas hat. Weil sonst ist es ganz schnell vorbei mit dem Grillen.
Es ist genau wie mit der Grillkohle. Ich dachte, wir hätten noch Grillkohle.
Ja, und dann fährt
man schnell zur Tankstelle.
Genau.
Beim Gas ist es dann schwieriger.
Ja, das ist schwieriger, vor allem wenn es dann irgendwie Sonntag ist und man Gäste hat und das liegt alles parat. Und dann ist leider,
Und der Einweggrill ist keine Alternative.
Nee, das definitiv nicht. Habe ich auch schon lange nicht mehr gekocht.
Die aktuelle Studie und was der Ernährungsdoc davon hält.
Gut, deine Studie, was hast du mitgebracht?
Also, eine Studie, wie man das Krebsrisiko noch weiter reduzieren kann und das betrifft eben Salate. Ja? Mhm. Also mit Vitamin C-haltigen Salaten kann man das Krebsrisiko noch weiter reduzieren. Der Hintergrund ist der, wir haben halt in den Würsten und im Grillgut auch Nitrate, Nitrite. Mhm. Und die können zusammen mit Erhitzung Nitrosamine bilden. Und diese Nitrosamine sind halt auch krebsfördernd, das weiß man. Und man hat aber auch festgestellt, dass mit Vitamin C in jetzt Gemüse diese Umwandlung in Nitrosamine reduziert wird, deutlich reduziert wird. Und da scheint das Vitamin C eine wichtige Rolle zu spielen. Mhm. Und hat natürlich auch gleich geguckt, passiert das auch, wenn ich Vitamin C Tabletten nehme? Ja, an solche Gedanken muss man denken. Ich komme nicht auf solche Gedanken, aber das ist ja immer so dann gleich die Frage. Und tatsächlich ist es so, nein, die Vitamin C Tabletten tun nicht das Gleiche. Und das führt halt zur Frage, was genau ist es denn? Das Vitamin C spielt dabei wohl eine Rolle, aber möglicherweise auch das ganze Lebensmittel. Und wir haben das ja auch schon in anderen Studien mal gesehen. Wir wissen, dass Vitamin C in Gemüse, ja, die Entwicklung eines grauen Stars, also einer Trübung der Linse, verlangsamt. Aber die Vitamin-C-Tabletten nicht. Mhm. Es ist also immer die Gesamtheit eines gesunden Lebensmittels, was offenbar Hand in Hand funktioniert. Und so ist es auch beim Salat, beim Gemüse. Und das führt uns quasi zu der wichtigsten Empfehlung überhaupt. Wer also schlechtes Gewissen hat, jetzt Grillfleisch zu essen, weil es vielleicht krebserregend ist, der kann das zum großen Teil A mit der Marinade, wie wir schon gehört haben, mit auch jetzt mit Gemüse und einem total leckeren Salat drastisch senken. Mhm. Und deshalb nochmal die Empfehlung, ja, grillen kann man auch gesund, wie wir ja festgestellt haben. Und wenn man das mit Salat oder Gemüse kombiniert, dann ist das quasi verträglicher.
Gut, hier sehe ich jetzt gerade auf dem Foto eine rote Paprika, ja, und Tomaten. Also rote Paprika hat sehr viel Vitamin C, oder?
Ja, rote Paprika zum, ja, Beispiel. Also ganz klassische Vitamin C-reiche Nahrungsmittel wären jetzt rote Paprika, mhm, Tomaten. Das ist ja auch super im Salat aufgehoben, mhm, gerade im Sommer. Spinat, Feldsalat, die ganzen Salate, mhm, das ganze grüne Zeug.
Es ist ja auch gerade so herrlich, wenn man auf den Markt, ja, geht. Es ist, ja, ein Füllhorn der Natur, ja, was man da gerade kaufen kann.
Genau.
Ich finde das toll.
Man neutralisiert das krebserregende Potenzial von Grillfleisch. Also, ja, man muss es jetzt quasi essen. Ne?
Sehr gut.
Ja.
So.
Und dazu haben wir sogar auch noch das passende Gericht.
Ja, das kommt gleich. Aber erstmal, wir haben noch eure Fragen, die ihr uns wieder geschickt habt.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Wenn ihr Fragen habt, die meisten wissen es schon, aber hier zur Erinnerung noch einmal elisabeth.jessen@funkemedien.de. Ich sammle die Fragen immer und wir beantworten sie dann hier im Podcast. Dann nehme ich jetzt mal erstmal Irina. Irina beschäftigt sich gerade mit dem Thema Schilddrüse und hat nun öfter gelesen, dass Fasten der Schilddrüse nicht gut tut. Da möchte sie wissen, was da dran ist, hat aber noch mehr Fragen. Irina ist 39, war immer schon schlank und konnte essen, was sie wollte, macht jetzt seit 2 Jahren Intervallfasten und hat im Februar das erste Mal Scheinfasten gemacht, also eine Woche lang circa nur 500 Kalorien täglich. Da hat sie zuerst 3 bis 4 Kilo abgenommen und danach leider 5 bis 6 Kilo zugenommen, schreibt sie. Sie ist 1,75 und wiegt 65. Davor hat sie immer um die 60 Kilo gewogen und trotz 2er Schwangerschaften nie Probleme mit dem Gewicht gehabt. Sie sagt, kann es sein, dass Scheinfasten oder Intervallfasten sich negativ auf die Schilddrüse auswirken und den Stoffwechsel verlangsamt. Und sie hat ein Rezept gekriegt vom Hausarzt für L-Thyroxin 25, was ja noch ganz niedrig dosiert ist.
Ein Schilddrüsenhormon, genau.
Ja. Genau, sie hat dir ihre Blutwerte hier geschickt, ihre TSH-Werte und Eisen und Vitamine und so weiter. Und würde jetzt einfach gerne wissen, soll sie denn mit dem Intervallfasten aufhören? Sonst hat sie keine großen Probleme.
Also wenn man merkt, dass das Intervallfasten einem nicht gut tut, dann würde ich aufhören. Nur starkes Fasten kann bei einer empfindlichen Schilddrüse den Stoffwechsel merklich durcheinander bringen. Und deshalb würde ich das jetzt fürs Intervallfasten nicht erwarten. Aber es kann ein individuelles Ansprechen sein. Aber nur, wenn sie merkt. Ich würde davon jetzt nicht grundsätzlich Abstand nehmen bei Schilddrüsenstörungen. Mhm.
Dann hat Marion uns geschrieben. Marion ist 54 Jahre alt, ist 1,68 groß und wiegt 59 Kilo. Sie schreibt, ich ernähre mich meines Erachtens gesund. Ich achte auf frisches regionales Gemüse sowie Fleisch, kaufe nur auf dem Wochenmarkt. Stück für Stück versuchen wir unseren Fleisch- und Fischkonsum auf viermal die Woche zu reduzieren. Morgens gibt es meistens Porridge mit frischem Obst und Joghurt bzw. Kühe. Kleines Übel bei mir und meinem Mann ist, dass wir mittags oft ein Stück Kuchen brauchen. Doofe Angewohnheit, aber wir kommen leider irgendwie nicht davon weg. Abends
finde ich übrigens nicht schlimm, wenn ich kurz sagen darf, ja. Aber gleich noch was zu sagen. Ja.
Marion schreibt, bei ihr wurden im Darm in den letzten 5 Jahren im Abstand von 6 bis 12 Monaten immer wieder viele, sogar sehr viele Polypen entdeckt und auch gleich entfernt. Zweimal wurden auch 3 größere Polypen operativ entfernt. Und die Ärztin sagt, gibt's halt, kommt vor und sie soll einmal im Jahr zum Säubern kommen. Es könne dann sein, dass irgendwann nicht mehr so viele Polypen auftauchen. Und Marion würde jetzt gerne wissen, wie kann es zu so einer vermehrten Polypenbildung kommen und kann sie irgendwas dagegen tun? Sie würde einfach gerne diese Darmspiegelung ein bisschen auseinanderdehnen. Mhm. Ist ja auch nicht so angenehm, die Vorbereitung an sich. Die Darmspiegelung tut ja nicht weh, aber man muss halt immer dieses eklige Zeug vorher trinken. Und sie ist insofern vorbelastet, als ihre Mutter mit 77 Jahren an Darmkrebs hatte und sie war nie bei einer Spiegelung.
Ja. Ja, also tatsächlich ist es bei ihr wohl eine genetische Polyposis, wie wir sagen, also eine genetische Polypenbildung. Und es gibt Familien, da tauchen dann, wenn die das in der Familie haben, die ersten Polypen schon mit 30 Jahren auf. Und ich habe Familien kennengelernt, wo die Männer, die dieses Gen mitbekommen haben, alle nicht älter als 50 geworden ist, weil keine Generation dann daraus gelernt hat, dass wenn der Vater mit 55 stirbt am Darmkrebs, dass ich natürlich als Sohn rechtzeitig zur Vorsorge gehen muss und viele nicht dran gedacht haben. Das muss man durchbrechen. Sie weiß das, sie muss es an ihre Kinder weiterleiten. Das ist genetisch. Ich glaube nicht daran, dass die Polypenbildung mit der Zeit nachlässt. Man muss tatsächlich alle Polypen entfernen. Die Gefahr ist halt auch immer, dass man mal einen übersieht. Deshalb würde ich schon die Intervalle des Gastroenterologen auch einhalten. Und weniger wird das wahrscheinlich nicht werden, aber man sollte sich schon jetzt dann Gedanken darüber machen, was kann man mit Ernährung tun. Es gibt auf der einen Seite die Genetik, aber auf der anderen Seite ist es eben auch die Ernährung. Man wissen zum Beispiel, dass das Lycopin, ein sekundärer Pflanzenstoff, aus der Tomate, eben hatten wir sie schon mal, als Vitamin C-reiches Lebensmittel, die Polypenbildung hemmt. Mhm. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Und vieles wissen wir gar nicht. Aber das Gemüse ist für uns und unser Salat sind für uns ein Quell von enormer, ja, sag ich mal, Side-Effekts von Nebenwirkungen, die für uns sehr positiv sind. Das ist nicht nur beim Grillen wichtig, sondern das ist hier für sie auch wichtig, damit man die Menge, die schiere Masse der Polypen einfach eindämmt. Also unheimlich viele Ballaststoffe. Ich würde hier empfehlen, auf über 50 Gramm am Tag zu gehen. Obst und Gemüse, 500 Gramm, wirklich auch fermentierte Produkte. Das mögen die gesunde Öle. Hier tatsächlich auf eine richtig mega gesunde Ernährung gehen. Ungesunde Fette meiden Grillen, Fleisch, also das sollte in kleinen Mengen gegessen werden und dann immer auch kombiniert mit viel Gemüse. Mhm. Die Ernährung, tatsächlich, das ist so ein typisches Beispiel dafür, wenn man sagen muss, hier muss tatsächlich an allen Rädchen einmal die Ernährung auf gesund geschraubt werden. Das reduziert die Menge der Polypen und wenn man merkt, dass die Polypen weniger werden, kann man vielleicht auch das Intervall ein bisschen strecken. Das wäre möglich, weil die westliche Ernährung ist halt polypenfördernd. Und wenn man die Genetik hat, dann geht es richtig rund. Und nochmal zu dem Kuchen am Nachmittag. Wenn der selber gemacht ist, wenn ich da Mandelmehl nehme, ja, oder das alles selber mache und es ist kein Industriekuchen und da habe ich Ballaststoffe drin und ich mache vielleicht auch einen Gemüsekuchen, kann man ja auch machen, ja, dann ist das einfach eine gesunde Ernährung. Problematisch ist nur der Zuckeranteil dabei. Gut, aber den habe ich ja im Blick. Insofern wäre das jetzt gar nicht so schlimm, den nach dem Mittagessen noch einen Kuchen und einen schönen Kaffee dazu zu trinken. Das ist ein Ritual. Das, sage ich mal, segnen wir jetzt mal hier so ab.
Ja. Vielen Dank.
Ja, und da hier nochmal, ja. Das ist nochmal ein super Einsatz, da war ich gerade stehen geblieben, ein super Einsatz, um mal seine Ernährung in die MyFoodDoctor-App einzugeben und sich wirklich auf Vordermann zu bringen. Hier lohnt es sich wirklich einmal zu gucken, wo bin ich mit den Ballaststoffen? Die meisten schaffen das nicht, 30 zu erreichen. Ja. Und hier brauchen wir nicht 30, hier brauchen wir eher 40 oder 50 Gramm am Tag, damit man mal sieht, welche Ernährung bringt bei mir am meisten und wo habe ich nachher alle Stellschrauben auf grün. Und das ist halt eine Chance, dem Krebs zu entfliehen.
Ich merke, wir sind sehr frauenlastig heute, weil jetzt die nächste Frage kommt jetzt wieder von einer Frau, und zwar von Edith. Edith schreibt uns, ich bin ehrlich gesagt ziemlich frustriert über meine aktuelle Situation. Trotz 50 Kilo Gewichtsabnahme seit 2016 werde ich derzeit stark in Richtung Abnehmspritze gedrängt. Für mich ist das kein Weg, den ich gehen möchte. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, weil mich die langfristigen Konsequenzen und die bisherige Datenlage nicht überzeugen. Ich bin allein am Kämpfen und zwar nur mit Hilfe des Podcasts und einiger Kochbücher von Dr. Riedel. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass die Podcasts sowie die Arbeit von Dr. Matthias Riedel für mich sehr wertvoll sind. Ich konnte einer Bekannten mit diesem Ansatz helfen, was ihr Hausarzt mit Abnehmpillen und dem daraus resultierenden Jojo-Effekt über viele Jahre nicht geschafft hat, nämlich ihr Gewicht in den Normalbereich zu bringen und langfristig zu halten. Sie kocht heute frisch, bewegt sich regelmäßig und konnte ihre Blutdrucktabletten vollständig absetzen. Ihr Cholesterin ist ebenfalls wieder im Normbereich. Das hat mir sehr deutlich gezeigt, dass nachhaltige Veränderungen über Ernährung und Bewegung möglich sind. Sie ist übrigens bereits 79 Jahre alt. Bei mir selbst steht ebenfalls noch eine weitere Gewichtsreduktion von etwa 30 Kilo an, die ich ebenfalls auf diesem Weg erreichen möchte. Leider ist meine OP gegen Vorhofflimmern misslungen. Der Kardiologe glaubt leider nicht daran und sieht diesen Ansatz sehr kritisch. Aber sie hat jetzt die Hoffnung, in der MyFoodDoctor-App mögliche Fehler ihrer Ernährung zu finden. Ist das denkbar?
Ja, unbedingt. Also es gibt bei dem, was im Netz und was allgemein gesagt wird, unheimlich viele Fake News, Fake Informationen. Ist das, dann passiert das und das darfst du nicht und das musst du essen. Das kann man alles mal vom Tisch räumen. Der einzige Weg, das sage ich, ist, die Ernährung Stück für Stück umzubauen. Dafür haben wir das Buch Schlank mit System geschrieben. Dieses Schlank mit System arbeitet nach dem 20-80-Prinzip. Also erstmal rausfiltern, was sind hier die größten Fehler, und dann nehme ich mir eins vor, das nicht so weh tut. Ja? Stück für Stück, ganz langsam, nicht überfordern. Da steht es drin, wie man das, in welchen Stufen man das macht, ja, wie man seine Ernährung analysiert. So arbeiten wir im Medikum Hamburg, so arbeiten wir bei den Ernährungsdocs. Nur das bringt was. Alles andere sind Diäten. Und man kann auch das als digitale Version, da ist es dann die MyFoodDoctor-App, das ist richtig, die ja jetzt auch bis zu 80% von der GKV erstattet wird. Und damit lernt man, also wird man Profi, weil also in der MyFoodDoctor-App sind viele, viele Bücher eingeflossen von mir. Da sind verschiedene Module, mit denen man zum Profi wird, und dann lernt man, wie man das verbessert. Die App analysiert das Essen und zeigt, das sind deine Schwachstellen, was willst du jetzt zuerst machen, und dann kriegt man dabei Hilfe. Und es wird monitort, ja, also immer wieder, und dann gibt es ein Lob und das hast du schon erreicht, und gibt man weiter ins Tagebuch ein und kriegt jedes Mal eine Analyse seiner Ernährung. Nur so funktioniert das, alles andere funktioniert nicht. Und da, wir sehen hier auch an diesem Leserbrief, und das ärgert mich, das macht mich immer emotional so ein bisschen angefasst, wenn Leute Richtung Abnehmensspritze gedrängt werden. Das ist ein Kunstfehler. Ja? Und das ist schlimm, dass es niemand merkt. Das ist das Schlimme eigentlich, dass wir erleben müssen, dass die Abnehmspritze als Lösung für eine falsche Ernährung herhalten muss. Sie ist toll, die Abnehmspritze. Sie muss aber begleitet sein mit einer Ernährungstherapie, wie wir, wie ich das gerade skizziert habe, entweder mit Schlank mit System, erschienen im Gräfe und Unzer Verlag, oder mit der MyFoodDoctor App. Und dann startet man erstmal entweder mit Buch oder mit der MyFoodDoctor App oder in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, wenn man sich begleiten lassen will. Auch das wird von den Kassen bezuschusst. So, und dann guckt man, wie viel schaffe ich jetzt mit, erstmal mit eigener Ernährung? Und dann überlegt man, wie nutze ich jetzt die Spritze? Dann geht man vorsichtig mit der Dosierung rein und guckt, wie lange ich sie brauche. Und wir versuchen nach einem halben Jahr, wenn wir das dann machen, mit der Abnehmspritze wieder rauszugehen. So muss man es machen. Und dann langsam wieder rausgehen und nicht abrupt, sonst kann es zum Rebound-Effekt kommen und dann wird es nicht nur ein Jojo-Effekt, sondern ein richtiger Jump nach oben bis zu 160%. Und man darf auch nicht vergessen, dass ein Großteil der Patienten nur maximal 5% abnehmen. Nur maximal 5%. Das, worüber wir reden, diese tollen Gewichtsabnahmen, das sind extreme Beispiele, die natürlich immer durch die Zeitung gehen und die Medien. Aber die meisten nehmen 5% ab. Die MyFoodDoctor-App schafft 3%. Ja, das haben wir in der Studie nachgewiesen. So. Und wenn ich das jetzt miteinander kombiniere, dann schaffe ich natürlich mehr. Aber darauf zu verzichten, ist gegen die Zulassung dieses Medikaments. Es ist medizinische Pflicht, das so zu machen. Und jeder Arzt, der seine Patienten Richtung, hier spritz mal und dann wird alles gut, das geht nicht. Das ist ein Kunstfehler und in 10 Jahren wird man es endlich begriffen haben in der Szene. Aber leider ist das noch Alltag. Aber, und es macht mich immer traurig, wenn ich sowas lese, dass die Menschen allein gestellt sind und dann kriegen sie auch noch so einen Rat, dass sie irgendwie spritzen sollen oder noch schlimmer, sich den Magen verkleinern lassen soll, ohne dass man das Naheliegende, die richtige Ernährungstherapie angewandt hat. Und der Grund ist, weil leider in der Medizin immer noch zu wenig Erfahrung mit der Ernährungstherapie besteht. Das ist das Problem. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagt man in Schleswig-Holstein. Und der Tischler macht's mit Holz und der Klempner macht's mit Metall. So ist das. Was ich nicht kenne, verwende ich nicht und mache ich auch nicht. Und das ist derzeit noch das Problem. Also im Zweifel an einen Ernährungsmediziner wenden oder die MyFoodDoctor-App, aber nicht gleich Spritze.
Ich erinnere bei dieser Gelegenheit nochmal an die Folge, ist erst ein paar Folgen her, da haben wir nochmal das Neueste zur Abnehmspritze besprochen. Also da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören.
Ja, unbedingt. Das sollte man unbedingt, bevor man es macht.
Ja, ja. Auch bevor man es überhaupt überlegt.
Ja.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedl.
Ein Rezept, Matthias. Du hast jetzt schon so oft von deinem Salat geredet. Jetzt will ich ihn sehen.
Jetzt will ich ihn sehen. Genau. Das ist aus meinem Buch, meine 100 besten Rezepte. Und das ist auch schon ein Augenschmaus, wenn man es sich anschaut.
Und hier sind auch schon die Tomaten, ne? Lycopin, die so gesund sind.
Ist das nicht herrlich? Ne?
Ja, das sieht sehr herrlich aus.
Hier haben wir das Lycopinhaltige gegen die Darmpolypen, gegen Darmkrebs. Hier haben wir Vitamin C. Und hier haben wir tatsächlich der Kontrapart. Grillen verlangt halt auch immer Gemüse oder Salat mit dabei. Und das ist ein indischer Tomaten-Kichererbsensalat. Und das ganz Besondere dabei, hier haben wir, das ist sehr eiweißreich. Also die wenig Grillfleisch essen, haben hier eine enorme Sättigungsbeilage, weil wir haben in den Cashewnüssen haben wir viel Eiweiß, etwa so viel wie in Fleisch. Wir haben in den Kichererbsen enorm viel Eiweiß. Wir haben hier viel Kalium, das senkt den Blutdruck. Wir haben das Lycopin in den Tomaten, das Vitamin C. Wir haben eine krebssenkende Potenz hier und es schmeckt total lecker. Sieht super aus. Wer Cashewkerne mag, sowieso. Und hier haben wir auch noch jede Menge Ballaststoffe. Auch das ist, wenn wir jetzt hier über Krebs reden, eine super Prävention. Mhm. Also alles, ich kann fast immer sagen, alles mit Cashewnüssen mag ich gern. Das ist eins meiner Lieblingskochnüsse, schön angegrillt und Kichererbsen. Wenn wir eine Möglichkeit haben, Hülsenfrüchte ins Essen zu bringen, Leute, macht das. Wir sollten 2 bis 3 Mal die Woche Hülsenfrüchte essen und das ist schon mal, hier hat man schon mal einen Tag weg.
Ich finde auch ganz lecker, wenn man das alles so ein bisschen mitbrät. Also so die Kichererbsen, die sind ja, kann man glaube ich, weiß ich gar nicht.
Geröstet, ja.
Doch, die werden so ein bisschen...
Die werden angeröstet hier, genau, und dann sind sie noch so ein bisschen knackig.
Sind ein bisschen lecker, also sonst sind sie ja oft so ein bisschen weich und matschig.
Ja, und wer mag, kann das eben auch den Salat kalt und dann kommt die Kichererbsen mit den, das mag ich am liebsten, mit den gerösteten Cashewkernen noch dazu und dann dieses heiß und kalt mag ich gerne.
Die sind schon ein bisschen arg angebraten.
Ja, hier muss man sagen,
Dr. Riedel zu sagt.
Ja. Also ich klebe das gleich mal ab. Ich hatte befürchtet, dass das dir auffällt.
Ja,
ist dir aufgefallen.
Ich mag auch nicht so gerne, wenn die zu dunkel sind.
Schmeckt sofort schlecht.
Ja.
Na, wir wissen, Verkohlung
genau. Ist
halt auch nicht
gut. Ja, da hat der Foodstylist nicht gut aufgepasst.
Ja, ja, ja.
Und der Koch ein bisschen zu lange in der Pfanne gelassen.
Dunkel geworden, ja. Also, nichtsdestotrotz.
Aber es sieht sehr lecker aus.
Ja.
Also, und würde, glaube ich, wirklich gut schmecken.
Mhm. Ja.
Gut, passt uns gut zum Grillen. Essen wir gerne dazu. Farbenfroh ist es auch.
Ja, ne? Ja, also, ist das schon toll. Ja, genau.
Gut, dann. Ach, was haben wir es gut, dass wir Sommer haben, oder? Ich finde, das ist einfach so schön.
Genau, muss man nutzen. Die frischen Tomaten jetzt. Es also, ist herrlich, ne?
Ein totaler Gewinn. Und wir müssen die Sonne in unserem Herzen für den Herbst und den Winter bunkern.
Ja.
Und einfach genießen das Draußensein, finde ich.
Ja.
Und da ist Grillen natürlich auch eine sehr gesellige Angelegenheit.
Ja, das ist es allemal. Das ist ja fast so ein bisschen urtümlich. Ja. Man sitzt ums Feuer rum
genau. Und
isst zusammen. Ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Als der Mensch das Feuer ins Leben führte, hat es ja Vorteile gebracht und auch Nachteile. Manches wird besser verdaubar für uns und das Fleisch wurde genießbarer und das hat die menschliche Entwicklung vorangebracht. Aber es hat halt seine Risiken. Aber du hast recht. Also das ist tatsächlich, finde ich, für uns Symbol von Gemeinschaft beim Essen.
Ja, weil es ist ja, wer jetzt nicht gerade drinnen eine Küche hat, eine offene Küche. Ich habe eine offene Küche. Also ich kann immer dabei sein, wenn meine Gäste da sind. Aber ansonsten ist halt, wenn man draußen sitzt, würde das ja sonst bedeuten, es muss drinnen jemand kochen und der ist dann nicht dabei.
Richtig.
Und beim Grillen sind halt alle,
wir
sind jetzt nicht mehr um die sprichwörtliche Feuerstelle versammelt, aber
der
Grill steht ja immer daneben.
Man ist nicht ausgeschlossen.
Ja, und das finde ich das Schöne am Grillen.
Ja, das stimmt, ja.
Ich sage ganz herzlichen Dank. Wir haben einen Newsletter, den könnt ihr gerne abonnieren beim Abendblatt. Und wenn ihr eine Folge verpasst habt, dann findet ihr die natürlich auf allen gängigen Portalen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt und wünsche euch einen wunderbaren Sommer.
Ja, und wenn ihr noch mehr Infos braucht und es heute noch nicht gereicht hat, dann ladet euch den kostenlosen Newsletter von myfooddoctor.de runter oder auch die App, die wird ja jetzt auch erstattet bis zu 100%. Oder wir sehen uns in der 9 Ist dich gesund oder wir sehen uns im Februar 2027 in Hamburg in der Leichthalle oder im Globe in Wien, da hat der Kartenverkauf schon begonnen. Und ich freue mich darauf, auch einmal in deiner Heimatstadt zu sein. Und das ist für mich was ganz Besonderes, weil ich noch nie in Wien war.
Was?
Nein, noch nie.
Oh.
Und ich...
Das tut's gut, dass du dahin darfst.
Ja, ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch.
Ist ja nicht wirklich meine Studentenstadt. Ich komme aus Oberösterreich, aber es ist so die Stadt in Österreich,
die ist ich am meisten
verbunden
ja, bin. Ja, es ist so eine ganz besondere Stadt.
Es ist eine großartige Stadt.
Ja,
also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Stadt.
Also und vor allen Dingen, ich muss sagen, ich war in Berlin, ich war in Köln und in Düsseldorf und das Publikum ist überall anders.
Mhm.
Und ich bin gespannt, wie die Wiener sind. Sicherlich so ein bisschen lockerer wie bei uns im Rheinland, ne? Oder?
Das kann schon sein, aber man sagt den Wienern ja immer nach, sie sind grantig.
Oha!
Sie sind grantig, jetzt, dann kommen wir mal daher, Herr Riedel. Dann werden wir das schon sagen, wie das geht bei uns.
Aha, okay, jetzt freue ich mich gar nicht mehr so.
Doch, die Österreicher sind total nett und außerdem, es ist ja, Wien ist ja ein wie sagt man da, ein
Schmelztiegel.
Pot, Schmelztiegel aller möglichen Bundesländer und überhaupt Kulturen.
Ich bringe ja schon den österreichischen Namen mit.
Genau.
Das sollte die Gemüter mir stimmen.
Also, herzlichen Dank.
Ja.
Danke fürs
Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.